ARD Sounds.
Being the Beatles, eine Pop-Revolution, ist ein sechsteiliger Podcast von NDR Kultur. Das hier ist die letzte Folge. Wenn ihr die vorigen noch nicht gehört habt, fangt am besten damit an. Alle Folgen gibt es in ARD Sounds. Januar 1969. Es ist kalt in London. Graue Wolken. Wind. Ein ganz normaler Donnerstag im Friseursalon von Leslie Cavendish. Schneiden, föhnen, legen, das Übliche. Aber plötzlich klingelt das Telefon.
Leslie, come over. Would you come over? And there's something happening here.
Er soll in die Savile Row Nummer 3 kommen. Das ist die Adresse von Apple, der Firma der Beatles. Leslie schnappt sich seine kleine Tasche, in der Kamm und Schere sind.
I'm thinking that I'm gonna cut somebody's hair. Okay? So I come over.
Im Gebäude herrscht eine hektische Atmosphäre. Alle rennen aufs Dach.
And I looked up on the roof and I'm looking there, not knowing what was really going on. Came to the window, looked outside, there were loads of people going.
Leslie guckt aus dem Fenster. Unten haben sich Leute versammelt, die auch aufs Dach starren. Und da oben stehen die Beatles in Wintermänteln mit ihren Instrumenten. Was soll das werden? Mitten in London, auf dem Dach ihrer Firma, spielen die Beatles ein Konzert. Zum ersten Mal seit 2,5 Jahren. Ein Konzert ohne Ankündigung, ohne Tickets, das kaum jemand sehen kann, es sei denn, man steht zufällig unten und verrenkt sich den Hals. Mal wieder eine völlig neue Beatles-Idee. Was niemand weiß, dieses Rooftop-Konzert ist der letzte gemeinsame Auftritt der Beatles. Ihre letzten 42 Minuten als Liveband. Ich bin Oke Van Dixen und das ist Being the Beatles, eine Pop-Revolution. Ein Podcast von NDR Kultur. Das ist hier Folge 6, The End. Mit dieser Folge endet die Geschichte der Beatles. Im April 1970 bricht die Band auseinander. Mir fällt es schwer, von diesen letzten Monaten der Band zu erzählen. Vor allem, weil es kein gutes Ende war. Sondern eine Trennung im Streit um Geld, Verträge, Rechte. Und darüber, wer eigentlich das Sagen hat. Ich bin immer wieder traurig darüber, dass es so weit kommen konnte. Dass diese 4 besten Freunde so auseinandergegangen sind. Wie konnte das passieren? Es wird in dieser Folge um falsche Manager gehen. Um Enttäuschungen und verzweifelte Versuche, das drohende Ende abzuwenden. Aber auch darum, dass aus 4 Jungs eigene, erwachsene Persönlichkeiten werden. Und um wunderschöne Musik. Denn das schaffen die Beatles bis zum Schluss, Songs zu produzieren, die bis heute überdauern.
Wollen wir jetzt erst aussteigen und die Sachen hier machen?
Können wir machen.
Ja?
Ja.
Okay. Wo gehen wir genau hin?
Wir gehen zu Savile Row.
Ja, Savile Row.
You may want to talk outside.
Ich habe mich mal wieder verquatscht mit unserem Zeitzeugen Leslie Cavendish. Der ehemalige Friseur gehörte in den 60er Jahren zum inneren Kreis der Beatles und war auch beim legendären Rooftop-Konzert dabei. Jetzt will er uns das Gebäude zeigen, auf dessen Dach die Beatles 1969 zum letzten Mal zusammen aufgetreten sind.
Coventish Avenue, there's a quiet place.
But if you want to do the Abbey, if you want to do Savile Row, this is your chance.
Yes.
So we're getting out here because I go first and
yes, we go that way.
Leider ist hier nicht nur Verkehrslärm, wie Katharina befürchtet.
I can leave my things here, is it?
Yeah, it is.
Thank you. So I take my microphone and all this. Yeah. Just don't need this.
No. Okay.
Sondern auch eine riesige Baustelle.
No, this is okay for me.
Aber davon lassen wir uns nicht beeindrucken. Leslie läuft schon vor zur Nummer 3. Ein typisches Londoner Stadthaus aus dem 18. Jahrhundert mit einer Fassade aus rotem Backstein und weiß gerahmten Fenstern. Das untere Geschoss ist, wie hier so oft, weiß verputzt. Das sieht besonders schick aus.
Ich pass auf dich auf.
Ein paar Stufen führen zum Eingang. Hier will ich mit Leslie über das letzte Kapitel der Beatles-Geschichte sprechen. Und das beginnt mit einem Schlagzeuger, der das erste Mal genug hat. Sonst die Geduld selbst, der Klebstoff, der alles und alle zusammenhält, Ringo hat die Nase voll.
Yeah, I left on the White Album.
1968 im Spätsommer. Das weiße Album ist immer noch nicht ganz fertig. Da schmeißt Ringo Starr hin. Der geniale Schlagzeuger der Beatles steigt aus.
I don't know, I just felt that those three were really getting on together and I wasn't playing, I felt left out.
Zum ersten Mal fühlt sich Ringo überflüssig, übersehen. Die drei, also John, Paul und auch George, schreiben die Lieder der Beatles und basteln dann im Studio ewig daran herum. Früher hat es Ringo weniger gestört, aber jetzt nervt es.
And then I went over to John, so let me in, he was actually staying at one of my places.
Bevor er abhaut, geht er nochmal zu John und beschwert sich. Als Ringo Jahre später in einer bunten Fernsehsendung der BBC davon erzählt, klingt es wie ein Witz.
I said, well, you three are really close, man, and you know, I just feel left out. And he said, I thought it was you three.
Aber John sagt nur, und ich dachte, ihr drei seid ganz eng miteinander. Ringo geht dann weiter zu Paul und sagt dasselbe.
So I went over to Paul and I said, you three are really close, and I feel left out. And he said, I thought it was you three. So I said, well, I'm going on holiday.
Ringo hat genug. Er geht wirklich, verlässt das Studio und macht mit seiner Familie Urlaub auf Sardinien. Ein Schock für die anderen. Abwechselnd übernehmen sie Ringos Parts in den Songs. Aber das kann es nicht sein. Sie brauchen Ringo. John, Paul und George schicken ihm fast täglich Briefe und Telegramme. Hey, bester Schlagzeuger der Welt, komm zurück! Wir lieben dich. Und nach 2 Wochen ist Ringo wieder im Studio. Die anderen haben sein Schlagzeug über und über mit Blumen geschmückt. Aber solche Verwerfungen hinterlassen Spuren. Die Beatles, das ist nicht mehr diese super vertraute Jungs-Gang. Die Fans kriegen davon nichts mit, denn die Maschine läuft ja weiter.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed.
Im Sommer 68 kommt der quietschbunte Zeichentrickfilm Yellow Submarine heraus. Brian Epstein, ihr verstorbener Manager, hatte noch den Vertrag dafür unterschrieben. Es wird ein Trickfilm. Ein Drehbuchautor entwickelt eine schräge Geschichte aus den Liedern der Beatles.
We all live in a yellow submarine.
Die sind hier wieder Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band als Zeichentrickhelden. Sie müssen das Unterwasserreich Pepperland vor üblen Gestalten retten.
Yellow submarine,
and our friends are all aboard. Many more of them live next door.
Es ist ein psychedelisches Popmärchen für Kinder und Erwachsene, grell und surreal. Eine sehr besondere Ästhetik. Noch heute kommt vielen Leuten als erstes das gelbe U-Boot in den Sinn, wenn sie an die Beatles denken. Es ist ja auch auf unserem Podcast-Cover.
We all live
Das Album zum Film erscheint ein halbes Jahr später. Aber vorher stellen die Beatles noch das weiße Album fertig.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life.
Trotz einiger Schwächen landet es sofort auf Nummer 1 in den Charts. Ja, sie haben es immer noch drauf, musikalisch.
You were only waiting for this moment to arrive.
Und Paul tut alles, um die Band irgendwie zusammenzuhalten. Er hat schon die nächste Idee. Wie wäre es, wenn die Beatles schon wieder ein neues Album machen und es dann bei einem einmaligen, großen Konzert irgendwo aufführen? Und das Ganze wird dann gefilmt. Also ein Live-Album mit neuen Liedern, das dann veröffentlicht wird. Das hat noch niemand so gemacht. Paul gewinnt für die Aktion einen amerikanischen Filmemacher. Der will schon die Proben für das Album aufnehmen, und zwar in einem großen Filmstudio in Twickenham. Das liegt im Südosten von London. Es ist der 2. Januar 1969.
Hi Ringo, happy New Year.
Hi Ringo, happy New Year.
Hello, Hare Krishna. We're on the day shift now.
Aus den Filmaufnahmen wurde später der Film Let It Be gemacht. Vor einigen Jahren hat sich der australische Filmemacher Peter Jackson das ganze Rohmaterial noch einmal vorgenommen und einen Sechsteiler daraus gemacht. Get Back. Peter Jackson. Genau, der Regisseur von Herr der Ringe. Ein riesiger Beatles-Fan. Das zu gucken, ist für jeden Beatles-Fan, wie mich, eine Offenbarung. Man ist mittendrin, wenn die vier Quatsch machen, diskutieren, ihre Musik entwickeln. Wie Paul einfach mal was ausprobiert, als sie noch auf John warten. George steigt ein, Ringo klatscht, singt mit und dann ist es ein Song. Es ist faszinierend. Sie verstehen sich ohne Worte, immer noch. Als wären unsichtbare Leitungen zwischen ihnen. Die Beatles haben aber kaum neues Material mitgebracht. Ausnahme, klar, Paul. Er hat diesen Übersong dabei. Wieder ist ihm das Lied im Traum eingefallen, wie schon yesterday. Er hat von seiner Mutter geträumt, die ja gestorben ist, als er 14 Jahre alt war.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me.
Mary. Sie hat ihn getröstet und gesagt, es wird alles gut gehen. Lass es sein. Lass es laufen.
And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be.
Vielleicht hat er diesen Trost in all dem Trubel und dem Streit gebraucht.
Let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be.
Denn das ist es, was eigentlich passiert. Es gibt Krach, ständig. Und in dem riesigen Filmstudio draußen in Twickenham fühlt sich die Band verloren. Alles ist groß, kalt, fremd. Und da ist noch was. Oder vielmehr jemand. Yoko Ono. Sie ist die ganze Zeit dabei. Das ist neu. Und nicht erwünscht.
That was an unwritten rule that they didn't bring girlfriends there.
Sagt Leslie Cavendish. No girls. Das war die Regel. Yoko nervt die anderen schon ziemlich, auch wenn sie sich bemühen, Johns neue Liebe zu akzeptieren. Yoko klebt an Johns Seite, mischt sich ein, nimmt Johns Aufmerksamkeit in Anspruch, spricht manchmal für ihn und manchmal singt sie auch. Wenn man das Singen nennen kann. Aber vor allem geht Paul den anderen Beatles auf den Zeiger. Und zwar, weil er ihnen ständig sagt, wie sie was spielen sollen. Besonders George hat irgendwann keine Lust mehr. Denn er hat eigene Songideen, die bei den anderen aber kein Gehör finden. Den Beatles entgeht dadurch eine Reihe von wunderbaren Liedern. George ist frustriert.
I'll play, you know, whatever you want me to play. Or I won't play at all if you don't want me to play. You know, whatever it is that will please you, I'll do it.
Ich mach alles, was du willst, Paul.
I think I'll be leaving the band now.
When?
Now.
Moment mal. George geht? Verlässt die Band? Jetzt? Es ist der 10. Januar 1969. Die Beatles haben gerade mal eine Woche geprobt. George verlässt das Studio und fährt nach Hause. Abends schreibt er in sein Tagebuch: Aufgestanden, nach Twickenham gefahren ins Studio, Probe bis zum Mittag. Die Beatles verlassen, nach Hause gefahren. Und die Beatles machen erstmal weiter, ohne ihn. Und die ganze Zeit über läuft übrigens die Kamera. John sagt, wenn er bis Dienstag nicht zurück ist, dann rufen wir Eric Clapton an. Aber das ist nur Gerede von John, denn die Jungs machen sich bald wirklich Sorgen. Die Beatles ohne George? Nein. Ebenso wenig wie vorher ohne Ringo. Sie beraten sich und treffen sich mit George am 15. Januar bei Ringo zu Hause. Ohne Kameras. Sie sprechen sich aus. George will zurückkommen, aber er hat Bedingungen. Erstens, seine Songs werden mehr beachtet. Zweitens, es gibt kein großes öffentliches Konzert, wenn das Album fertig ist. Das war ja der Plan von Paul. Und drittens, sie gehen raus aus den Twickenham Studios. Diesem ungeliebten, kalten, zu großen Ort. Zum Glück haben sie ja ein tolles neues Studio in ihrer Zentrale in der Savile Row. Gebaut von Magic Alex, der ihnen technische Wunderdinge versprochen hat. 72 Aufnahmespuren zum Beispiel. Aber...
But he didn't do anything. When we finally got him to do a recording studio, we had a 16-track studio and we walked in there, it was chaos.
George Harrison ist Jahre später immer noch sauer. Das tolle Studio... Fehlanzeige.
We had to rip it all out and start again. He had like 16 little speakers all around the room. You know, there wasn't anything he ever did.
Hey, are you? You see it?
This is the entrance to the basement.
Yeah, so this was the studio that Magic Alex was going to do. That he spent a lot of money on it and being the Apple building. To have a studio there would be on your own doorstep.
Die Idee war doch gut. Ein eigenes Studio im Haus ihrer Firma. Ich stehe mit Leslie Cavendish genau davor, vor dem Beatles-Gebäude in der Savile Row. Ihr erinnert euch, gegenüber ist gerade eine Baustelle, nicht zu überhören, leider. Leslie kannte Magic Alex und hat gar keine guten Erinnerungen an den Typen. Alex hatte dann doch noch ein Aufnahmesystem installiert, aber das war nur der nächste Reinfall.
When they started rehearsing and recording, they heard the sound of water. And the water was right next to the toilet.
Magic Alex, der Elektronikpionier, das angebliche Technikgenie, hat die rauschenden Wasserleitungen nicht bedacht.
So the flushing of the toilet with all this magic that he knew, he didn't think about the toilet there.
So können sie hier auf keinen Fall aufnehmen. Die Beatles sind genervt und rufen den Mann an, der bis dahin 11 super Platten mit ihnen produziert hat. George Martin. Aber der hat keine Zeit, weil er gerade andere Bands produziert. Außerdem suchen die Beatles auch einen neuen Sound. Und da kommt Glyn Jones ins Spiel, Martins Assistent. Genauso alt wie die Beatles, Typ gute Laune. Den schickt George Martin in die Savile Row mit einer Menge Equipment. Vielleicht ist es der Ort, vielleicht der frische Produzent. Auf einmal passt es wieder. Die Beatles raufen sich zusammen. Und Glyn Jones übersieht offenbar die Probleme, die die Beatles haben.
And I thought, God, this is fantastic. These four guys sitting around playing live. And joking and taking the mickey out of each other. And I thought, this is just remarkable.
Die Beatles sitzen zusammen, machen Musik und reißen Witze. Wie früher.
And here they are, right back at the beginning, sitting around playing live.
I dig a pygmy,
by Charles Hawtrey and the Deaf Aids.
Der weiß gemalte Keller ist vollgestopft mit Instrumenten, Verstärkern und Kabeln, die überall entlang laufen. Teetassen stehen herum. Gemütlich. Yoko sitzt wie üblich daneben, aber auch oft Linda, Pauls Freundin. Und dann kommt die Idee auf dem Dach die Schlussszene für den Dokumentarfilm zu drehen. Eine Art Konzert. Allerdings ohne Ankündigung und ohne Tickets. Und so weit oben, dass es fast niemand sehen kann. Schon Tage vorher wurden auf den umliegenden Dächern der engen Savile Row Kameras platziert, um alles genau einzufangen. Dazu auf der Straße und an der Tür des Apple-Gebäudes. Und der Clou war eine Idee von Derek Taylor, dem Pressechef der Beatles.
Derek Taylor, the PR, he wanted them to get arrested, to come out of here with the handcuffs and then be arrested.
Er wollte, dass die Beatles so lange und so laut spielen, bis sich jemand beschwert, die Polizei ruft und die Beatles in Handschellen abgeführt werden. Und die Kamera nimmt all das auf. Eine kalkulierte Provokation. Und dann geht es los. Die Beatles stehen im eisigen Januarwind unter einem grauen Himmel über den Dächern der Stadt. Hinter ihnen die typischen Londoner Schornsteine, irgendwelche Rohre und überall Kabel, Lautsprecher, Gitarrenkoffer und eine Handvoll Leute. Paul trägt einen Anzug, George eine schwarze Flockati-Jacke, Ringo hat sich den roten Regenmantel seiner Frau Maureen geliehen, John einen Pelzmantel von Yoko. Ich liebe die Fotos und Filmaufnahmen davon. Die vier zusammen, live. Eine bestens auf den Punkt eingespielte Einheit. Sie lachen und haben Spaß. Manchmal schwenkt die Kamera nach unten, verwirrte Gesichter erst. Es sind ja vor allem Geschäftsleute, die hier zufällig in ihrer Mittagspause vorbeikommen. I've got a feeling deep inside, oh yeah. Leslie verfolgt auch von unten, was passiert.
The police came. They came from Piccadilly. Four policemen. One stood here in the front. One went in. Two went upstairs. And one of them was a Beatles fan.
Tatsächlich kommt, wie geplant, die Polizei. Geht hoch aufs Dach. Und einer der Polizisten ist ein Beatles fan.
He was listening. So you would do if you're a Beatles fan. There was Paul McCartney and Lennon and Ringo and George are playing up there. You said to him. Oh, Mr. McCartney, he said, have you finished?
Er fragt höflich, Mr. McCartney, sind Sie fertig? Nein? Dann weiter. Die Beatles kriegen das natürlich mit. Sie spielen alle Lieder mehrfach und legen nochmal richtig los. Die Provokation verpufft. Keine Handschellen. Aber... ein magischer Moment. Ich hoffe, wir haben das Vorspiel bestanden, sagt John am Ende. Es bleibt später auf der Aufnahme und wird ein berühmter Satz. Trotz des gelungenen Konzerts spitzt sich die Lage weiter zu. Geschäftlich, finanziell. Die Apple-Boutiquen machen Minus, die Klamotten werden geklaut. Ebenso das Apple-Film-Equipment. Auch das Plattenlabel läuft nicht, mit Ausnahme der Beatles-Alben. Wenn ihr so weitermacht wie bisher, dann seid ihr bald pleite, sagen die Buchhalter. Die Beatles blicken längst nicht mehr durch. Ihre Verträge nennen sie Funny Papers. Und wieder mal wird klar, wie sehr Brian Epstein fehlt. Im Februar 1969 bietet sich ein amerikanischer Manager an. Er schmeißt sich geradezu ran, vor allem an Yoko. Alan Klein. Ein skrupelloser Typ, der meistens kriegt, was er will. Yoko ist angetan von ihm und damit auch John. Das ist jetzt immer so. Und auch das nervt die anderen. Alan Klein managt ab Mitte der 60er Jahre die Rolling Stones und holt sie aus einem alten, miesen Vertrag heraus. Aber Er will die Beatles. Schon gleich nach Brian Epsteins Tod hatte er das angekündigt. Ein Typ wie ein Bulldozer. In Verhandlungen knallhart, aber effektiv. Kleins Geschäftsmodell klingt verlockend. Er regelt alles für die Band, steht zwischen Band und Plattenfirma, hält die Fäden in der Hand. Die Beatles können in Ruhe Musik machen, er macht den Rest. Klingt doch gut, oder? Wenig Stress, sicheres Geld, das Klein ein bisschen verteilt, aber vor allem behält, wie sich später noch herausstellen wird. Yoko ist begeistert, John auch, klar. George und Ringo sind auch dabei, aber Paul nicht. You never give me
your money. Said, well, he wants 20%. Oh, what, of the Beatles? No.
Klein fordert erstmal 20% aller Einnahmen. Wie bitte?
I said, tell him 10, if you're gonna go with him. And they came back, no, he wants 20.
10% wären für eine Band wie die Beatles absolut üblich. Aber Klein bleibt bei seiner Forderung. Paul sucht den Rat seines Schwiegervaters Lee Eastman. Der ist ein angesehener New Yorker Anwalt. Könnte der nicht stattdessen der neue Beatles-Manager werden? Nein, sagen die anderen drei Beatles. Und eigentlich ist es immer so gewesen, wenn einer der Jungs sein Veto einlegt, wird es nicht gemacht. Aber jetzt?
It was a very difficult time for me personally, because I was fighting the other three guys, who are my lifelong buddies.
Es gibt Streit. Es wird laut zwischendurch. George und Ringo gegen Paul. Und John und Yoko auch gegen Paul. Und schließlich ein halbherziger Kompromiss. Am 8. Mai 1969 wird Alan Klein offiziell zum Manager der Beatles ernannt. Lee Eastman wird als Rechtsberater eingestellt. Klein räumt auf, wie versprochen. Schmeißt erstmal eine Menge Personal raus. Alte Vertraute von Brian Epstein. Nicht gut. Aber auch Magic Alex. Endlich. Der hat übrigens, das kommt jetzt auch heraus, rund 300.000 britische Pfund versenkt. Das wären umgerechnet heute rund 7,5 Millionen Euro. Die mit großem Enthusiasmus gegründete Firma Apple ist gescheitert. Die Party in der Savile Row ist vorbei. Leslie und ich gehen ein bisschen weg von dem Baulärm. Auf einmal wird Leslie von einem Mann angesprochen. Kurze graue Haare, erkennbar sehr teuer gekleidet.
Who are you? I'm trying to work it out.
No, I was involved with the Beatles. So.
That's what I thought. Because I'm the guy who put the plaque on.
No.
Es ist der Mann, der dafür gesorgt hat, dass die blaue Erinnerungsplakette am Haus mit der Nummer 3 hängt. The Beatles played their last live performance on the roof of this building, steht da drauf. Das erzählt er uns ziemlich stolz. Sein kleiner Teil der Beatles-Geschichte.
I'm David Rosen, I instigated it.
David Rosen, oh. Leslie Cavendish.
Right.
I used to do the Beatles' hair, so that's how.
Oh, there you go. What, you cut all their hair?
Yeah.
Yes. Oh my God, that's amazing.
We've been really nosy.
David Rosen gibt mir seine Karte. Ich habe sie immer noch. Er ist Senior Partner einer exklusiven Londoner Immobilienfirma und hat auch den Verkauf des Apple-Gebäudes vor einigen Jahren vermittelt. Aber vorher dafür gesorgt, dass die neuen Besitzer zustimmen, dass die Plakette angebracht wird. Und die Beatles? Besinnen sich ein letztes Mal auf das, was sie zusammenhält. Ihre Freundschaft und die Musik. Das magische Band. Und vielleicht auch das Wissen, dass sie zusammen Unglaubliches erschaffen können. Sie gehen wieder ins Studio. Diesmal direkt in die Abbey Road. Und zwar mit George Martin, wie früher. Keiner sagt es, aber es ist ihnen klar, es wird das letzte Album sein. Sie wollen sich mit Anstand verabschieden. Alle reißen sich zusammen. Haben sie nicht noch Songs, die liegen geblieben sind? George Harrison hat da einige Rohdiamanten. Zum Beispiel diesen. Here comes the sun, do, do, do. Here comes the sun, I
say it's all right.
Dieser Song ist bis heute einer der meistgenutzten auf Social Media und meistgehörten in Streaming-Diensten. So schön und eingängig. Perfekt für geteilte Sonnengrüße, Frühlingsgefühle und gute Laune. Besonders an dem Album ist aber vor allem die zweite Seite. Eine Klangcollage aus 9 Liedern. Die Beatles haben auch alle halbfertigen Songs mitgebracht. Die Lieder werden miteinander verwoben. Sie gehen ineinander über, ergänzen sich. Manche Melodie kommt später noch einmal wieder, wie in einem klassischen Werk. Wie hier, in einem kurzen Orchesterteil. Ganz große Beatles-Kunst. Alle geben alles. Alle singen mit. Ringo spielt sogar ein Schlagzeug-Solo, hat er vorher noch nie gemacht. Ein letztes Mal hält die Musik sie zusammen.
Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me.
How close are you?
Ringo wird in dieser Zeit gefragt, wie eng seid ihr noch miteinander?
You know, there's that famous old saying, you always hurt the one you love. And we all love each other and we all know that, but we still sort of hurt each other occasionally, you know, where we just misunderstand each other.
Da ist ja dieses Sprichwort, die, die du liebst, verletzt du am meisten. Schön formuliert. Tatsache ist, der Konflikt über den Vertrag von Alan Klein wird immer mehr zu einem Problem für die Band. Die Beatles gehen jetzt immer häufiger eigene Wege, kümmern sich um ihr Privatleben.
Baby, I'm amazed the way you love me all the time. Maybe I'm afraid of the way I love you.
Am 12. März heiraten Paul McCartney und Linda Eastman in London. Trauzeugen sind der Beatles-Roadie Mel Evans und Pauls Bruder. Die Presse bekommt es vorher mit, hunderte Fans sind am Standesamt, viele junge Frauen weinen. Denn nun, so schreiben es auch die Zeitungen, ist auch dieser Beatle nicht mehr zu haben. John und Yoko wollen ebenfalls heiraten, haben aber Schwierigkeiten. Später schreibt John diesen Song darüber, der auch als Beatles-Single ein Hit wird. Er erzählt voller Sarkasmus und Leichtigkeit, was ihnen passiert. Zuerst wollen John und Yoko auf einem Schiff von England nach Frankreich vom Kapitän getraut werden. Das ging früher mal, aber inzwischen nicht mehr. John und Yoko wissen das aber nicht. Dabei fällt auf, dass Yoko gar kein Visum hat. Also zurück nach England. Sie heiraten dann, ein paar Tage später schließlich, in Gibraltar, das offiziell zu Großbritannien gehört. Die Flitterwochen verbringen die beiden im Hilton Hotel in Amsterdam. Und zwar im Bett. Das allein wäre nicht erwähnenswert, wenn sie nicht Einladungskarten an die Presse verschickt hätten. Come to John and Yoko's Honeymoon. A Bed in Amsterdam Hotel. Es gibt berühmte Fotos von diesem Bed in. Die beiden sitzen in weißen Schlafanzügen unter den Federdecken, dicke Kissen im Rücken. An der großen Fensterfront hinter ihnen kleben zwei handgeschriebene Schilder. Bed Peace Bett, Frieden steht auf dem einen, Hair, Peace auf dem anderen. John und Yoko nutzen ihre Bekanntheit, um gegen den Vietnamkrieg zu demonstrieren. Manchmal singt John, aber vor allem geben sie stundenlang Interviews. Das wird ihre neue Mission. Und die kostet Zeit. War das alles Yokos Idee? Ja. Hat sie einen Keil zwischen Jungs getrieben? Schon ein bisschen. Sie hat John einfach sehr vereinnahmt. John und Yoko wiederholen ihr Bad-In an verschiedenen Orten, in Montreal zum Beispiel. Und nehmen mit vielen prominenten Gästen zusammen dieses Lied auf. Mit dabei sind zum Beispiel der Dichter Allen Ginsberg, Timothy Leary und die Sängerin Petula Clark. Give Peace a Chance wird zu einer Hymne. Aber es ist vor allem die erste Single eines Beatles außerhalb der Band. Als John und Yoko zurück aus den Flitterwochen sind, legen die Beatles und ihr Produzent noch einmal Hand an ihr letztes Album. Man merkt schon, die Fliehkräfte innerhalb der Band sind stark, dennoch sind sie auch stolz auf die fertige Platte. Am 8. August 1969, einem heißen Tag, werden die Fotos für das Albumcover gemacht. Die vier gehen ein paar Mal über den Zebrastreifen in der Abbey Road. Und so soll auch das Album heißen, Abbey Road. Paul ist barfuß.
The thing was, it was a very hot day and I happened to be wearing sandals. So I just kicked them off. There was no special meaning behind it.
Er hat einfach seine Sandalen ausgezogen. Das ist alles. Aber die nackten Füße gelten wenig später als Beleg dafür, dass hier etwas nicht stimmt. Nämlich, dass es gar nicht der richtige Paul ist, der über den Zebrastreifen geht, sondern ein Ersatz. Weil Paul tot ist. Das muss ich kurz erklären. Als sich die Beatles nach ihrem letzten Konzert 1966 erstmal zurückgezogen haben, kommen Gerüchte und komische Geschichten auf. Eine Verschwörungserzählung geht ungefähr so. Der echte Paul soll bei einem Autounfall ums Leben gekommen und durch einen Doppelgänger ersetzt worden sein. Bauen die übrigen drei Beatles also seitdem geheime Botschaften an die Fans in ihre Songs ein? Wie in diesem. John zählt nur drei Leute auf, nicht vier. Warum wohl? Natürlich ist das Unsinn und ziemlich schräg, genau wie andere angebliche Beweise auf dem Abbey Road Cover. Hall hält zum Beispiel seine Zigarette in der rechten Hand. Dabei weiß ja jeder, dass er Linkshänder ist. Erst im November 69 erscheint ein großes Zeitschrifteninterview mit ihm. Überschrift: Paul ist immer noch unter uns. Aber gut geht es ihm nicht.
So, yeah, it was a lonely time.
Er trinkt viel und hört auf, Musik zu schreiben. Zum ersten Mal. Alles ist überschattet vom Streit mit den anderen.
I particularly had to stand up against the other three Beatles, which is very difficult.
Aber zum Glück ist da Linda, seine Frau. Sie rettet ihn, sagt er später, beruhigt ihn und ermuntert ihn, wieder Musik zu machen.
She had a very sort of nice, easy attitude about things, you know, and she would just be quite laissez-faire and she would just say, don't worry about it, it'll be okay.
Und so schreibt er wieder Musik, auch in der Krise noch, betörend schön. Einige glauben übrigens bis heute an die Paul is Dead-Verschwörung. Ich habe nach der ersten Staffel Mails bekommen, wo mich jemand über den falschen Paul aufklären wollte. Aber wir hatten auch einen Taxifahrer in Liverpool, der uns sehr überzeugend erklärt hat, dass John Lennon in Wirklichkeit ein albanisches Waisenkind war. Zurück zum Zebrastreifen in der Abbey Road. Hier entsteht das vielleicht bekannteste aller Beatles-Cover. Alle im Gleichschritt, das linke Bein ausgestreckt nach vorn. Nur bei Paul ist es das rechte. Verdächtig. Scherz. Vorne geht John im weißen Anzug. Lange Haare, sehr langer Bart. Dahinter Ringo, ganz in schwarz. Haare und Bart sehr ordentlich. Dann Paul, im dunkelblauen Anzug, bartlos und halt barfuß. Und zum Schluss George, ganz in Jeans. Vollbart natürlich und auch lange Haare. Und jetzt Achtung. Die Beatles gehen von links nach rechts. Weg vom Studio. Die Beatles verlassen die Abbey Road. Nicht nur ein Foto, ein Symbol. Wenn ich mir das klar mache, bekomme ich immer noch eine Gänsehaut. Es schüttelt mich geradezu, denn dazu kommt noch was. Das letzte Lied auf dem Album heißt The End. Was für ein Abgang. Das Abbey Road Album kommt im September 1969 heraus und wird wieder ein Riesenerfolg. Das andere Album, Let It Be wird es heißen, ist noch nicht erschienen. Einige Teile fehlen ja immer noch. John fliegt mit ein paar Freunden im September 69 nach Toronto und spielt live seine Friedenslieder. Er nennt sich und die Musiker die Plastic Ono Band. Der Journalist Ray Connolly ist auch mit dabei. Er ist mit John und Yoko befreundet und will für seine Zeitung über die Konzerte berichten. Und dann bekommt er, völlig überraschend, die beste Geschichte, die ein Reporter zu der Zeit bekommen kann.
John told me he'd left the Beatles. He said, but don't put it out yet. I'll let you know when you can. And I didn't.
John will aussteigen, bittet Ray aber, die Info noch nicht zu veröffentlichen. Ray behält es für sich. Das muss wahnsinnig schwierig gewesen sein. Klar, er ist mit der Band befreundet, aber er ist auch Journalist. Aber Ray hält dicht.
Everybody else thought, you're an idiot. You had this best story you'll ever get.
Erst Ringo, dann George. Beide sind zurückgekommen. Und nun denkt John Lennon ans Aufhören. An dieser Stelle möchte ich eigentlich nicht weiter erzählen.
Sunrise doesn't last all morning.
Denn als Fan möchte ich gar nicht, dass die Geschichte der Beatles zu Ende geht. Und wenn schon, dann nicht so. Kennt ihr das? Dass ihr eine Geschichte ohne Happy End hört, die ihr schon kennt, aber trotzdem denkt, vielleicht geht sie gut aus. So geht es mir mit den Beatles. Immer. Jetzt erzähle ich die Geschichte selbst und kann das Ende trotzdem nicht umschreiben.
All things must pass. All things must pass away. All things must pass. All things must pass away.
Im Januar 1970 müssen noch ein paar Nachaufnahmen für Let It Be gemacht werden. Genau das Album, das sie im Keller und auf dem Dach aufgenommen haben. So soll es ja heißen. Alle vier Beatles bereiten schon parallel Solo-Alben vor. Man sieht, die Basis der Band zerbröckelt. Keiner ist mehr so richtig mit dem Kopf bei den Beatles. Und jetzt kommt noch ein Mann ins Spiel. Phil Spector. ein amerikanischer Hitproduzent, der Lieder wie dieses produziert. Gewaltige Produktion mit viel Hall, Chören und doppelten Instrumenten. Phil Spector gilt als Genie, ist aber auch bekannt für bizarres Verhalten im Studio. Er hat Musiker mit Schusswaffen bedroht, wurde gewalttätig gegenüber Sängerinnen. 2021 ist Phil Spector im Gefängnis gestorben. Er war zu 19 Jahren Haft verurteilt worden wegen Totschlags an seiner Lebensgefährtin. Aber das nur am Rande. Phil Spector bekommt von George und John die Aufnahmen aus der Savile Row für das Album Let It Be. Paul weiß nichts davon und ist stinksauer, weil er sich verraten fühlt. Vor allem, weil Spector, Pauls Meinung nach, dieses Lied versaut hat. Hört ihr die Chöre und den weichen Orchestersound? Das ist Spectors Werk. So wurde es veröffentlicht und so ist der Song auch bis heute bekannt. Und so wollte Paul eigentlich, dass er klingt. Ist das besser als die Version von Phil Spector? Das kann man aus heutiger Sicht wahrscheinlich gar nicht objektiv beurteilen, weil der Song einfach so bekannt ist. Paul jedenfalls ist auf Zinne. Er schreibt am 14. April 1970 einen wütenden Brief an Alan Klein, in dem er ihm untersagt, seine Lieder noch einmal, ohne seine Erlaubnis, an irgendeinen Produzenten weiterzugeben. Der Brief endet mit den Worten: "Don't ever do that again." Am 17. April soll das Let It Be-Album erscheinen. Halt, sagt Paul, das geht nicht, da erscheint schon mein Solo-Album. Und jetzt wird es richtig hässlich. Die drei anderen Beatles sind sauer und wollen ihn zwingen, das zu verschieben. Sie schicken Ringo, um Paul das mitzuteilen. Und der schmeißt ihn raus. Die Sache eskaliert. Am 10. April schickt Paul seine Solo-Platte an einige Redaktionen und legt ein schriftliches Q&A, eine Art Interview mit sich selbst, bei, in dem er klarstellt, dass er keine weiteren Songs mit den Beatles plant. Paul verlässt die Beatles, titelt der Daily Mirror. Der große Aufschrei in der Öffentlichkeit bleibt aus. Manche Fans haben es wahrscheinlich längst geahnt, andere halten die Nachricht für einen PR-Stunt oder eine Falschmeldung.
Do you think the Beatles are finished?
No, I don't.
Why not?
They'll never be finished. They're too good to ever finish.
But Paul McCartney has said that he's leaving the group.
Rubbish.
Es ist eine ruhige Menschenmenge, die sich am Abend vor dem Apple-Gebäude in der Savile Row versammelt. Anscheinend hat nur ein CBS-Reporter den Ernst der Lage erfasst.
The small gathering on Savile Row is only the beginning. The event is so momentous that historians may one day view it as a landmark in the decline of the British Empire. The Beatles are breaking up.
Ein Meilenstein im Niedergang des britischen Empire? Da muss ich bei aller Tragik ein bisschen lachen. Am 8. Mai 1970 erscheint dann Let It Be, das 13. und letzte Studioalbum der Beatles. 12 Songs, einige großartig, andere mittel. Eher ein Echo auf die große Zeit als ein Schlusspunkt. Nur manchmal scheint noch die Magie der Beatles durch. John, Paul, George und Ringo. Auf dem Cover sieht man sie in einzelnen Porträts. Jeder für sich. Ein Symbol. Sie gehen jetzt alle ihrer Wege.
Goodbye.
An meinem letzten Abend während meiner Recherchereise für diesen Podcast war ich im Cavern Club in Liverpool. Der Club, in dem die Beatles ihre ersten Konzerte hatten und von Brian Epstein entdeckt wurden. Der wurde irgendwann abgerissen und 1984 wieder aufgebaut. Fast genauso wie früher. Heute ist Beatles Night. Später sollen die Cavern Beatles auftreten, eine von unzähligen Coverbands. Diese besteht aus sehr jungen Musikern, die in engen Anzügen wie die Beatles auftreten und vor allem ihre frühen Lieder spielen und Pilzkopfperücken tragen, wie ich der Ankündigung entnehme. Wird bestimmt schrecklich, oder?
Hey, yes. Hey, just for me. Yeah. Can I pay with the card?
Ich gehe die Wendeltreppe hinunter. Bandplakate hängen an der Wand. Unten sind schon ziemlich viele Leute und trinken Bier. Kneipenatmosphäre im Kellergewölbe. An der Bar haben die Cocktails Beatles-Namen wie Ringo's Rum Drum oder My Sweet George. Ich entscheide mich aber für ein schlichtes Cavern-Lager und schlage mich zur Bühne durch. Vorbei an Touristen aus aller Welt. Zwei Männer in FC Liverpool-Trikots. Ein Pärchen, das vor vollen Gläsern schweigt. Ganz junge Menschen, ein Einzelgänger mit Locken und John-Lennon-Brille, dahinter eine Gruppe fröhlicher englischer Rentnerinnen mit bunten Drinks. Neben mir steht ein älteres Ehepaar. Sie stellen sich vor, Larry und Pam aus Texas. Er sagt, ich habe Elvis zweimal gesehen, aber die Beatles leider nie. Taugt das Bier was? Bevor ich antworten kann, kommt ein rotgesichtiger Mann mit Gitarre auf die flache Bühne, vor der ich seitlich stehe. Er trägt Jeans und Bart, ist vielleicht um die 60 und soll die Menge für die Beatles-Coverband anheizen. Und dann dauert es keine 30 Sekunden und alle singen mit. Jedes Lied, jede Zeile. Beatles-Songs, klar. Nein, es ist mehr. Wir singen uns die Seele aus dem Leib. Die beiden Fußballbrüder machen vor der Bühne Platz für eine sehr alte Lady. Die Touristengruppen, die Cocktailtrinkerinnen singen mit. Auch das schweigende Ehepaar läuft zur Hochform auf. Er schwenkt sein Pint, sodass es beinahe überläuft. Und wir strahlen uns alle an. Und dann kommen mir mitten im Singen die Tränen. Und ich weiß nicht genau warum. Aber ich verstehe, es geht nicht um die Perücken, um eine Illusion oder um das beste Fan-T-Shirt. Nein, es ist die Musik. Die unglaubliche, magische, immer noch strahlende Musik der Beatles. Klar, und die ist ja immer noch da. Und deshalb hat diese Geschichte doch ein Happy End. There are places I remember. Im Oktober 1970 werde ich geboren. Da gibt es die Beatles schon ein halbes Jahr als Band nicht mehr. Es ist komisch, aber manchmal, durch die Musik und die Beatles überhaupt, ist es, als hätte ich sehr gute Erinnerungen an die Jahre davor. Und da bin ich anscheinend nicht der Einzige. Danke, John, Paul, George und Ringo. And in the end, the love you take is equal to the love you make. Being the Beatles, eine Pop-Revolution, ist eine Produktion von NDR Kultur. Ich bin Oke Bandixen. Story-Editing und Redaktion Katharina Marenholz. Unsere Producerin ist Hannah Brünjes. Sounddesign: Kicker Dips und Hannah Brünjes mit Originalmusik der Kicker Dips. Mischung: Jan Stahlmann. Marketing und Distribution: Birgit Labs und Julia Kaiser. Projektleitung und Executive Producer: Torben Steenburg. Produktionsleitung: Claudia Richter und Karin Huxdorf. Leitung NDR Kultur: Anja Würzberg. Ein besonderer Dank geht an Aline König für die tolle redaktionelle Unterstützung. Außerdem natürlich an Leslie Cavendish, Roy Connolly, den Cavern Club und alle, die mit mir ihre Beatles-Erinnerungen geteilt haben. Habt ihr eine eigene Geschichte zu der Band? Dann schickt sie mir doch an beatlespodcast@ndr.de. Da freue ich mich auch über euer Feedback zum Podcast und empfiehlt den Podcast allen weiter, die gute Geschichten mögen und gerne Beatles-Songs hören. Und abonniert den Podcast gerne, damit ihr mitbekommt, wenn wir neue Folgen veröffentlichen, denn vielleicht hören wir uns ja auch wieder. Es gibt schließlich noch die Solo-Karriere. Bis dahin von mir, hello und goodbye. Zum Schluss gibt's wie immer noch einen Podcast-Tipp und da würde ich dieses Mal an den Streit der Beatles anschließen. Ja, die Beatles haben sich immer wieder in ihrer Karriere gestritten, aber damals sind sie wirklich nicht die einzigen in der Musikbranche. Und noch krasser wird es, wenn sich Bands und Künstler gegenseitig bekriegen. Im Podcast Fuck You Very Very Much mit Markus Kafka und Jennifer Weist geht es um diese Beefs im Showgeschäft. Oasis vs. Blur, Courtney Love vs. Dave Grohl oder die Red Hot Chili Peppers gegen Faith No More. Ihr erfahrt bei dem Podcast natürlich auch ganz viel über die Bands und nicht nur was über deren Streitereien. Es ist also was für Musikfans. Hört sehr gerne mal rein bei Fuck You Very Very Much in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. In den Shownotes dieser Folge findet ihr auch einen Link und noch einen kleinen Extra-Tipp von uns bei NDR Kultur, und zwar den Podcast Odds, Graffiti-Künstler, Schmierfink, Rebell. Da geht's um einen legendären Hamburger Sprayer und seinen mysteriösen Tod. Hört auch da sehr gerne mal rein.